Unser Schulgespenst, der nächtliche Lehrer, geht wieder einmal um, sagt Grasberg und bleibt stehen. Hinter einem der Fenster zeichnet sich im Neonlicht eine untersetzte Gestalt ab, die reglos neben dem Lehrerpult steht. Nur von Zeit zu Zeit tritt sie zögernd an die Tafel und es sieht so aus, als ob sie etwas anschreibe oder zeichne, um es im nächsten Augenblick gleich wieder auszulöschen.
In Klaus Bödels 2 Jahre altem Roman »Der nächtliche Lehrer« geht ein längst zwischen alten und neuen Lehrplänen aufgerieben geglaubtes Gespenst umher. Aber nicht nur hier. In erstaunlich vielen aktuellen Romanen tritt der Lehrer hinterm Katheder hervor und ins literarische Zwielicht. Dass jüngere Autoren ausgerechnet einen über Jahre hinweg unterschätzten Berufsstand zu literarischen Ehren kommen lassen, verwundert nur auf den ersten Blick. Denn Lehrer sind vielleicht doch die Avantgarde an der Front der gesellschaftlichen Umbrüche. Lehrer müssen heute ausbaden, was im Hinterland angerichtet wird. Heruntergekommene Schulen, Leistungsdruck, zerbrechende Familienstrukturen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome und Verlust klassischer Werte. Lehrer haben es schwer. Burnout oder innere Emigration sind nicht selten die Folge. Das war einmal anders. In der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts wurden nicht Lehrer, sondern Schülerseelen reihenweise unter dem Druck sozialer Normen zerquetscht. Die Bildung des Ich wich einer Krise des Ich unter der Knute des strengen Pedells. Jörg Gotthard Mix, Professor in Marburg, hat die Schulromane jener Zeit genau unter die Lupe genommen.
Es geht immer auch um die Entfremdung vom eigenen Ich. Also dieses sozusagen neben der Kapp stehen und nicht wissen so recht, wo man steht und welche Rolle man da einnimmt.
Kaum ein Autor, der nicht gelitten und sein Leiden in Literatur übersetzt hätte. Ob Hermann Bahr, Leonhard Frank, Jakob van Hoddis, Jakob Wassermann, Frank Wedekind, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Robert Musil oder Thomas Mann. Sie alle und viele mehr haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der repressiven Schule gemacht.
Der Schulroman ist im Prinzip die Negation des Bildungsromans. Das heißt, der Glaube, dass der Außenseiter, der Künstler, der etwas andere nach langen Konflikten letztlich doch seinen Platz in der Gesellschaft findet, dieser Glaube schwindet. Und insofern sind Schulromane in dieser Zeit auch als Desillusionsromane bezeichnet worden, auch als Degenerationsromane. Das ist nochmal eine gesonderte Problematik. Aber eins scheint ja festzustehen, dass die Schulromane sich dadurch auszeichnen, dass sie kein positives Ende haben. Also die Helden enden im Selbstmord oder sie sind gänzlich zum Außenseiter geworden. Aber auf alle Fälle ist dieses Integrationsmuster des klassischen Bildungsromans ist hier nicht mehr eingelöst.
Damals, um das Jahr 1900, erlitten die Schüler im Schulroman psychische Deformationen. Die Lehrer dagegen wurden satirisch überdreht dargestellt.
Es sind literarische Feindbilder zum großen Teil. Sie werden überwiegend negativ gezeichnet und es gibt nur ganz, ganz seltene Ausnahmen. Also eigentlich um die Jahrhundertwende so gut wie gar kein Text, wo eine dezidiert positive Lehrergestalt auftaucht. Das ist dann erst mit Ödin von Horváth, Jugend ohne Gott 1937 der Fall. Lehrer sind in dieser Zeit häufig Pedanten, Diktatoren, autoritär veranlagte, rachsüchtige Gestalten, die dem Schüler die Karriere verderben wollen, wie es bei Heinrich Mann in Professor Unrat heißt.
Unterm Rad ächzen heute weniger die Schüler als vielmehr die ehemaligen Zuchtmeister und Klassenzimmertyrannen. Die haben inzwischen allen Schrecken oder zumindest alle Macht eingebüßt. Mögen sie sich auch noch so fest an ihre Grundsätze und Glaubensdogmen klammern, wie etwa Inge Lohmark. Sie ist die Hauptfigur in Judith Schalanskis Roman »Der Hals der Giraffe«. Inge Lohmark ist eine Mischung aus sozialistisch sozialisiertem Lehrkörper, frustrierter Mutter und darwinistischer Hardlinerin. Ihre Unterrichtsmethoden dürften jeden einigermaßen fortschrittlichen Pädagogen an die dunkelsten Kapitel der Schulgeschichte erinnern. Ihre Verachtung für die Kollegen unterscheidet sich nur unwesentlich von der, die sie ihre Schüler spüren lässt.
Die Kollegen kapierten einfach nicht, dass sie nur ihrer eigenen Gesundheit schadeten, wenn sie auf die Schüler eingingen. Dabei waren das nichts als Blutsauger, die einem jede Lebensenergie raubten, sich vom Lehrkörper ernährten, von seiner Zuständigkeit und der Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen. Unentwegt fielen sie über einen her, mit unsinnigen Fragen, dürftigen Eingebungen und unappetitlichen Vertraulichkeiten. Reinster Vampirismus.
Inge Lohmark unterrichtet Sport und Biologie. Die Naturwissenschaften haben ihr Weltbild geprägt. Dieses besteht aus einem Konglomerat aus allen möglichen biologistischen Lehren. Im Herzen glaubt sie an Darwin, der ihr zu einer Art Ersatzgott wird. Bei Inge Lohmark läuft die Welterklärungsmaschinerie auf Hochtouren. Und sie dreht hohl. Irgendwann gibt es leichte Irritationen. Die rühren von der Begegnung mit dem geliebten Feind, den Unterbelichteten, wie sie ihre Schüler gerne nennt. Ein Mädchen aus der 9. Klasse tut es ihr an. Und man weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass Inge Lohmark an die eigene Tochter erinnert oder so etwas wie ein homoerotisches Begehren in ihr geweckt wird. Jedenfalls entsteht eine Nähe, die sie zwar negiert, die aber doch etwas in ihr aufbricht. Man könnte sagen, das schöne biologistische Weltbild kollabiert aufgrund einer Gefühlsregung. In diesem Schulroman stürzt aber mehr zusammen. Das gesamte System. Die ostdeutsche Provinz, die als Szenerie für den Roman fungiert, stirbt langsam ab und aus. Die Schule, an der Lohmark unterrichtet, wird in Kürze abgewickelt. Judith Schalansky?
Das ist aber dann das Interessante, was mich interessiert hat jedenfalls, dass wir diesem Klischee auch des strengen, unversöhnlichen, fiesen Lehrers eigentlich nachgehen und gucken, was ist das überhaupt für ein Mensch und was ist das für eine Weltsicht. Es gibt durchaus, denke ich, ein Ende oder eine Öffnung gegen Ende des Buches, in der bestimmte Fragen verhandelt wurden und auch aufgetaucht sind, die vorher gar nicht stattfinden dürfen. Und das ist das Maß an Entwicklung, was ich dieser Figur auch ja zugemutet habe. Ich glaube, eine größere Entwicklung hätte sie in diesem Rahmen jetzt nicht machen können. Ich persönlich glaube, weder im Leben noch an der Literatur an Erlösung oder an große, große Entwicklungen.
Die Lehrer, ob herb und verhärtet oder gefühlsduselig, sind jedenfalls auf verlorenem Posten, in der Schule wie auch innerlich. Ein Rückzugsgefecht ganz anderer Art führt Nina Bussmanns trauriger Held in dem Roman »Große Ferien«. Der Physik- und Erdkundelehrer Schramm ist vom Dienst suspendiert worden, weil etwas vorgefallen ist zwischen ihm und einem Schüler. Und obwohl ihm die Rektorin der Schule die Tür für eine Rückkehr ins Klassenzimmer offen hält, zieht er es vor, in Zukunft das Unkraut in seinem Garten zu jäten und den Beschädigungen in seinem Inneren nachzuhorchen. Mit beidem ist er gut beschäftigt. Was genau vorgefallen ist, erfährt man nicht.
Nach der Geschichte mit Weitschmidt waren die Anrufe natürlich häufiger geworden. Hatten sie überhaupt erst angefangen? Seit der Geschichte mit Weitschmidt hatte er an manchen Nachmittagen kaum eine halbe Stunde Ruhe. Vor den obszönen Flüstereien und zotigen Scherzen, vor den ernsthaften Aufforderungen, sich zu äußern, weil er sich mit nichts mehr schade als mit seinem Schweigen. Mit seinem Schweigen reihte er sich immer tiefer hinein.
Auch bei Bussmann steht ein Lehrer im Zentrum, der sich von seinen Schülern zurückzieht. Eine verkorkste Kindheitsgeschichte hat ihn zermürbt. Die Intimität mit einem Schüler muss er mit dem Zusammenbruch seines fragilen Egos bezahlen. Bussmann hält sich mit Erklärungen über die Beweggründe ihrer Lehrerfigur ganz zurück. Dieser Charakter bleibt in einer merkwürdigen Schwebe. Lehrer am Rande des Nervenzusammenbruchs beherrschen den neuen deutschen Roman. Es ist kein Wunder, dass sie meist schon ein wenig älter sind. Sie sind den Schülern nicht mehr gewachsen, weil in ihnen selbst ein Lebensdefizit so massiv spürbar ist. Sie können nichts weitergeben, was über eine Unterrichtseinheit hinausreicht, obwohl sie es gerne möchten. Und wenn sie es doch mit einem einzelnen Schüler versuchen, scheitern sie an ihrer emotionalen Verwirrtheit. Wenn es einer allerdings ernst meint mit seiner pädagogischen Mission oder seinem pädagogischen Eros, dann geht das nicht minder schief. In Jan Böttchers Roman »Das Lied vom Tun und Lassen« kann man das genau beobachten. bei Musiklehrer Immanuel Maus, weiß man lange Zeit nicht so recht, was da für ein Verhältnis zu seinen Schülern entstanden ist und ob er nun einfach ein sehr cooler oder ein bedauernswerter, einsamer Lehrer ist. Der Witwer bespricht sich bei seinen Friedhofsbesuchen immer wieder ausführlich mit seiner toten Frau. Er lebt abseits der Kleinstadt in einem Haus. Dort hat er genug Platz für seine riesige Plattensammlung und in seiner Werkstatt bastelt er an einer Laute. Er schart eine Gruppe Jugendlicher um sich, die sich von diesem unorthodoxen 60-Jährigen auf merkwürdige Weise angezogen fühlt.
Die einzige Regel lautete, wer hinzukommt, ist dabei. Ein paar Zwölftklässler gehörten auch zur Gruppe, nicht halbherzig, aber doch weniger verbindlich als die Jüngeren. In der 11. Klasse wählten Max, Clarissa und Ying meinen Musikkurs. Unser Kontakt verfestigte sich.
In einer halbjährigen Projektarbeit gründen seine Schüler Bands, lernen alles über die Musikindustrie. Er hat ein gewisses Talent, gerade die schrägen Vögel der Schule an sich zu binden. Dass sich hier einer eine Nische geschaffen hat und zudem auch noch seine eigene Lebenskrise zu bewältigen sucht, merkt man relativ rasch. Das macht ihn zu einer sehr zwiespältigen Gestalt. Auch er ist ein Unfertiger, der seine Schüler letztlich missbraucht. Sie sollen das schaffen, was ihm nicht gelungen ist, denn bei ihm selbst hat es zum Künstler nicht gereicht. Immanuel Maus erzeugt mit seinem idealistischen Erziehungsmodell starke Abhängigkeiten, wo er behauptet, auf die Selbstbestimmung der Schüler zu setzen. Auch in Anna-Katharina Hahns »Am schwarzen Hang« haben wir es mit solch einem eifrigen Studienrat zu tun. Für Emil, einen romantisch gestimmten Pädagogen, der in Eduard Mörike einen Gewährsmann für die eigenen Lebensbrüche gefunden hat, ist das Nachbarskind Peter der perfekte Ziehsohn. Ihm pflanzt er seine Ideale ein, seine Sehnsüchte, seine literarischen Ideen. Peter ist ihm Projektionsfläche und Weggefährte. Als diesem Peter in erwachsenen Jahren sein Leben entgleitet, hat man das dumpfe Gefühl, dass gerade die Idealisierungen und Wünsche des beflissenen Nachbarn Mitschuld daran tragen könnten. Emil weiß, ohne es zu formulieren, dass sein eigenes, sanftes Scheitern mit dem von Peter in Zusammenhang steht. Auch hier ist der Lehrer ein Tagträumer, der seine eigene Schwäche kompensiert und dem die Dinge schließlich aus dem Ruder laufen. Lehrer sind in vielen Gegenwartsromanen gepeinigte Gestalten, von eigenen Ansprüchen getrieben oder durch die Umstände zerrieben. Das hängt nicht zuletzt mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen.
Also ich glaube, dass sich natürlich die Bedingungen schulischer Erziehung, das jetzt mit dem Wilhelminismus oder noch viel schlimmer mit dem Nationalsozialismus vergleicht, ja, es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und ich denke auch, solche Schultyrannen, wie wir sie aus den Romanen kennen, wären in der Gegenwart wohl nicht glaubwürdig.
Lehrer im klassischen Schulroman sind Ausführungsorgane der repressiven preußischen Strukturen. In den jüngsten Schulromanen sind sie eher frei flottierende Wesen. Sie schwanken haltlos hin und her zwischen ihrem Wunsch nach Nähe und der Notwendigkeit, Distanz zu wahren. Sie wären gerne Partner der Schüler, müssen aber in einem System funktionieren, das noch immer durch Autoritätsgesten, Leistungsnachweise und Sanktionsmaßnahmen eine unüberbrückbare Kluft schafft. Wo die Balance zwischen Nähe und Distanz nicht gelingt, wird es interessant. Da kommt es entweder zu Katastrophen der Intimität oder zu gehörigem Autoritätsverlust. Und an diesem neuralgischen Punkt fängt die aktuelle Literatur an, sich für die Schule und den Lehrer zu interessieren.